Kraft. Danke vielmals für die einleitenden Worte, passt super gut. Ich habe eine Sehnsucht in meinem Leben, schon ganz lang und eigentlich immer noch und immer mehr, dass ich eben genau aus dieser Kraft von Gott möchte lernen zu leben. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist gar nicht so einfach, weil es hat auch andere Kräfte, die mich genau probieren, von dem wegzuziehen. Und dann gibt es ja noch meine eigene Kraft, die irgendwie auch noch so ein bisschen mitmischelt, wo man je nachdem, mit wie viel Kraft man ausgestattet ist, viel selber kann bewegen oder vielleicht auch ein bisschen weniger kann bewegen. Ich habe dann so recht innig gebetet und gesagt, Jesus, hilf mir, dass ich wirklich entdecken darf, was deine Kraft ist. Ganz schnell, inzwischen, Mundart ist okay. Gut, super. Und dann komme ich so ein Bild über, ich habe einfach so ein Bild gesehen, ich weiß nicht, was dir jetzt quasi für ein Bild aufploppen würde, aber Jesus hat mich dann so gefragt, was wäre denn so deine Vorstellung so von kraftvollem Leben? So von richtig so von Gottes Kraft durchflutetes Leben. Da kommt mir so ein Bild über, so Kopfkinofoto an und ich habe mich gesehen auf der Autobahn in einem so schönen Porsche RS. So richtig fräsen, sicher nicht Schweizer Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten, sondern so richtig Vollgas. Und ich bin wirklich so, wow. Und alle haben so geschaut, so, wow. So, das wäre so das Bild. Und dann hat Jesus so zu mir gesagt, ja, Michi, das ist ein gutes Bild. Dein Problem ist, und dann ist so das nächste Kopfkinobild so eingeploppt, du bist eher so unterwegs wie der Fred Feuerstein. Kennen ihr das Auto auch? Wo er unten dann mit den Füßen so rumwedelt. Dann habe ich gemerkt, so, wow, völlig ein Gegensatz. Das eine so, wow, das würde ich gern. Und das andere wahrscheinlich eher die Realität. Ich gehe und gebe Gas, ich probiere alles irgendwie anzuschieben, anzukurbeln mit meiner eigenen Kraft. Und hatte natürlich ganz viele so Bilder gesehen, wo ich gemerkt habe, ja, das stimmt. Meine Ehe, mein Dienst, meine Erziehung, mein Bibellesen, alles irgendwo erkämpft, errennt. Aber wo ist jetzt wirklich die Kraft, die von Gott kommt? Und dann habe ich ziemlich innig gebetet und gesagt, Jesus, hilf mir, neu zu entdecken, was deine Kraft ist und wo deine Kraft ist. Und da haben wir natürlich auch wieder eine Vorstellung, was dann passieren sollte, oder? So der Himmel geht auf, Gottes Stimme kommt runter und dann kommt irgendwie der Heilige Geist. Und dann macht es und dann brennt es auf deinem Kopf so. Und dann merkst du, jetzt bin ich so richtig feurig. Mir ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich bin über einen Textstil gestolpert, der mich ziemlich kalt erwischt hat. Weil ich dachte, die kenne ich ja hinterste und fürste. Textstil, wo ganz, ganz vorne in der Bibel steht, wo auch die Grundlage ist von der heutigen Predigt. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 10. Respektive Vers 9 fängt es an. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, oder redet zu Michi, oder vielleicht heute Morgen zu dir, hoffe ich, wo bist du? Gott fragt, wo bist du? Und dann sagt der Adam und euch in der Situation, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, also der Herr, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Als ich die Textstelle so gelesen habe, habe ich gemerkt, die Frage, wo bist du? Wo bist du, Michi? Die hat mich herausgefordert. Weil ähnlich wie der Adam habe ich ganz viele Bereiche in meinem Leben, wo ich mich verstecke. Wo ich mich zurückgezogen habe, wo ich vielleicht sogar resigniert habe, wo ich aufgegeben habe, wo ich keine Hoffnung mehr habe, wo ich denke, okay, das musst du jetzt halt einfach selber machen. Das hätte ich ja das Leben gelernt. Das sind deine Erfahrungen, das ist deine Vergangenheit. Das funktioniert so einfach nicht. Du hast dich zurückgezogen, du hast dich versteckt. Und ich merke, dass Gott ein Gott ist, der uns aus diesem Versteck möchte rausholen mit dieser Frage, wo bist du? Aber das ist nicht so einfach. Wir, die die Textstelle kennen, wissen ja, was alles passiert ist. Adam und Eva, die ersten Menschen, die haben von Gott eigentlich ganz klare Anforderungen und Anweisungen bekommen. Ihr dürft alles, außer vom einen nicht. Von dem Baum, von der Erkenntnis essen. Es ist dann so gekommen, dass sie es trotzdem gemacht haben. Und in dem Moment ist etwas Spannendes passiert. Zwei Sachen. Es ist Schuld in ihr Leben hineingekommen, wo Trennung bedeutet, und es ist Scham in ihr Leben hineingekommen. Wo Scham, wo einfach so unangenehm ist. Schuld. Schuld, das ist unglaublich. Aber es ist so ein blödes, lähmendes Gefühl. Schuld, wir haben zum Beispiel vor gut einem Jahr ist das gewesen. Also nein, schon ein bisschen mehr als gut einem Jahr, haben wir uns neue Matratzen bestellt für unser Schlafzimmer. Also so richtig gute. Wir haben seit 17 Jahren, also respektive seit 16 Jahren die gleiche Matratze gefunden. Jetzt ist es endlich mal eine Zeit, uns neue Matratzen zu leisten. Mal gute, so richtig. Dann sind wir ins Möbelhaus, haben die ausgewählt, haben nicht auf den Preis geschaut, einfach gefunden, nein, das wird ja wieder etwa 16, 17 Jahre haben. Das soll etwas gut sein. Und dann haben wir die bestellt und wir haben da die Masse angegeben. Also ich habe die Masse angegeben und dann nachher haben wir uns gefreut, die hätten genau auf Weihnachten geliefert werden sollen. Und tatsächlich, es war dann so, 21. Dezember vor einem Jahr sind dann die geliefert worden. Und ich weiss nicht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr so auf lange auf etwas gewartet habt. Ich bin dann so kribbelig und dann habe ich alles gut vorbereitet. Habe die alte Matratze natürlich schon bereitgelegt, weil die sollen sie wieder mitnehmen, die wollen die nicht noch selber entsorgen, oder? Und hat dann quasi gesagt, nein, sie müssen mir die Matratze nicht einmal auftragen, das mache ich selber. Hat dann die Matratze aufgetragen, hat die freudig ausgepackt, so aufs Bett hingelegt und gemerkt, Mist. Zu kurz und zu breit. Ich bin 100%, ich habe nicht einmal darüber nachgedacht. Ich habe so genau gewusst, wie das Mass von unserer Matratze ist. Ich bin mir so sicher gewesen. Aber in dem Moment habe ich gemerkt, ich habe mich getäuscht. Das ist verkehrt. Die sind zu breit und zu kurz. Zu kurz wäre, deshalb geht ja noch. Da kannst du ja gleich reinlegen. Mit so einem Holzrahmen. So einem fest verschraubten. Aber zu breit geht nicht. Wie machst du das? Da kommen Gedanken auf. Wem gebe ich die Schuld? Oder? Also ich merke es auch im Kopfnicken, es ist euch vielleicht auch schon so gegangen. Vielleicht nicht genau in dieser Situation, gell? Oder dann habe ich schon überlegt, das ist ein Grund, um ein neues Bett zu posten. Aber wie bringe ich jetzt innerhalb von einem Tag ein neues Bett hin? Es ist furchtbar, was denn alles passiert. Oder? Und dann eben passiert, das ist dann die Schuld, oder? Du merkst plötzlich, boah, Scheiße, das ist mein Fehler. Das ist wirklich mein Fehler. Und mir hat so wie ein Blitz getroffen, wo mir das bewusst worden ist. Das zu Weihnachten. Und dann kommt das zweite Gefühl. Jetzt muss ich das meiner Frau erzählen. Leck, Jimmy, du. Ich glaube, so von meinem Büro oder vom Schlafzimmer in die Küche sind es irgendwie so 7-8 Meter. Puh, jeden Schritt habe ich biberet. Das ist so eine Scham. Das ist so peinlich. Ich bin ihr das erzählen und danach ist ihr natürlich auch der Laden runter, oder? Das ist gemeint, die Schuld bewirkt sogar noch etwas. Fehler machen ist eine Katastrophe. Und ich glaube, wenn wir so die Textstelle anhören oder anschauen und Gott fragt, wo bist du, dann redet er in unsere solche Situationen rein. Was machen wir in diesem Moment? Am liebsten im Meerboden versinken, verstecken, nichts dergleichen tun, es irgendwie vertuschen, jemand anderem die Schuld in die Schuhe schieben. Ich glaube, es braucht wirklich Mut, um dann anzustehen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Ich habe dann dieser Firma angerufen und einfach gesagt, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, eine falsche Massage, was können wir jetzt hier machen? Und danach hat er mir versichert, ja, er bestelle die neue, aber es ginge halt ein paar Monate. Und dann habe ich mit meiner Frau darüber geredet und dann haben wir irgendwie die Idee gehabt, wir könnten einfach unser Bett abeinander schrauben. Am Schluss haben wir dann irgendwie so ein Konstrukt gehabt, dass wir gleich die Matratzen irgendwie so zusammen gehabt haben. Also wir konnten schlafen und ich musste nicht am Boden schlafen oder draußen, weil meine Frau so gnädig ist und wir uns einfach gern haben. Aber wenn wir lernen dazu zu stehen, wenn wir lernen uns dieser Sache zu konfrontieren, zeigt uns die Bibel dort, werden wir Gottes Kraft begegnen. Dort werden wir der Liebe Gottes begegnen. Weil das Krasse ist, was der Adam gemacht hat, er hat sich versteckt und sich mit dem von Gott distanziert. Und das ist genau die Macht, die eben auch wirkt, wenn wir eben unserer Schuld uns bewusst werden und uns zurückziehen und uns verstecken, dann distanzieren wir uns. Denn nachher kann die Kraft eben genau nicht uns befreien. Weil etwas, was er sagt, was Gott uns sagt, ist, hey, mit dem, wo bist du? Ich bin immer noch an dir interessiert. Es geht gar nicht so fest um deine Fehler. Es geht um die Reaktion, die du wählst aufgrund deiner Fehler. Rennst du davon, gehst du in die Isolation, gehst du auf Distanz, versteckst du dich? Oder hörst du das Rufen von Gott? Und hast du den Mut auch zum Antworten? Um mit Gott in Dialog zu kommen über die Punkte, die da vielleicht sind. Wie gesagt, es braucht so ein bisschen die Überwindung von dem, wenn es einem peinlich ist. Aber im Römer 1,16 steht, ich will mich nicht schämen für das Evangelium. Und was sagt das Evangelium? Das Evangelium ist die Kraft von Gott, uns aus unserer Schuld zu befreien. Das Evangelium ist die Kraft von Gott, uns aus unserer Schuld zu befreien. Ja, wenn wir das ganz ernst nehmen, dann müssen wir sagen, dann ist es umso besser, wenn wir uns unserer Schuld bewusst werden. Weil genau dort können wir ja dann dieser Kraft begegnen. Also habe ich wieder gebeten und gesagt, okay, Jesus, ich will lernen, mich nicht zu schämen. Mich nicht irgendwie immer zurückziehen, wenn so Momente kommen, sondern dann wie so proaktiv, wie so diese 7 Meter zu meiner Frau in der Küche. Bei der Frau in der Küche ist es noch einfacher, habe ich mir immer das Gefühl. Ja, vielleicht nicht immer, aber oftmals. Aber dann habe ich so wieder angefangen, ich will mich nicht schämen. Und dann sitze ich so im Zug, lese das Buch von Adrian Plass, das Tagebuch eines frommen Chaoten. Und dann hat er so eine geistliche Übung gemacht und plötzlich lacht es aus mir raus. Ich bin selber mir verschrocken, weil es so laut war. Und alle im Zug so, warum schauen mich an? Und dann merkst du auf einmal, wie so eine Wärme so langsam aufsteigt. Gell, wie es auf einmal sein Gesicht anfängt zu leuchten. Und bei mir leuchtet es irgendwie besonders hell. Und ich schäme mich im Boden und denke so, nein, Michi. Und eine kurze Zeit später merke ich so, hä, wieso schäme ich mich jetzt? Ist doch cool, hauptsächlich mal jemand lacht in dem Zug. Sitzen die alle sonst noch da mit irgendwie so einem ernsten Gesicht, oder? Und dann merke ich so, oh nein, Jesus, die haben mich doch so wollen für das... mich nicht mehr schämen, wie kann ich das lernen? Und dann ist es einfach nur einen Tag später gewesen, das ist immer cool mit Jesus, wenn du so Übungen mit ihm machst, da wirst du ganz viel cooles Zeug erleben. Habe ich meine Buben in Schwimmen gefahren. Und dann nachher sind die in Schwimmen reingegangen und dann habe ich sie natürlich wieder abholen und dann sind wir da auf dem Parkplatz, ein paar Eltern am Warten und auf einmal kommt mein Sohn zum Badhaus, zum Hallenbadhaus und schreit über den ganzen Parkplatz so, Papi, Halleluja, Jesus ist so gut! Und dann merkst du, wie, so, wie die Wärme anfängt zu steigen. Denkst du so ein bisschen, was denken jetzt die anderen? Da? Mein Sohn, Jesus, Halleluja. Und in dem Moment, so Römer 1,16, nein, ich schäme mich nicht. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist genau wieder die 7 Meter die Frage. Machst du jetzt einen Schritt? Oder bleibst du einfach stehen und denkst, oder? Und dann habe ich gefunden, nein, komm, jetzt mache ich einen Schritt. Und dann bin ich wirklich so einen Schritt auf meine Söhne zugegangen und gesagt, Halleluja, Jesus ist wirklich gut. Was ist passiert? Und dann erzählt mein Sohn in einer Lautstärke, das haben alle mitbekommen. So, weißt, wir sind im Auto gewesen, mir ist bewusst worden, ich habe das Ticket vergessen, das Eingangsticket, also das Abo. Und dann habe ich gebetet im Auto, Jesus, hilf mir, dass ich trotzdem reinkomme, weil er hat es mir nicht getraut zu sagen. Und dann nachher bin ich zu dieser Kasse gegangen und habe gesagt, ich habe mein Billett vergessen. Und dann sagt die Frau, ja, ist schon gut, ich kenne dich ja. Das hat ihn so begeistert, dass er nachher rauskommt und ein Gebetserhörungserlebnis hatte. Und wisst ihr, das hat in den Herzen von denen, die zugelassen haben, gut getan. Auf verschiedenen Ebenen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht von dieser Scham, von dieser Peinlichkeit zurückhalten lassen. Weil was ist die Tatsache? Gott sagt, er hat uns befreit von dem. Wir müssen nicht im Versteck bleiben. Und etwas, was mir hilft, und das ist so der erste Punkt, etwas, was mir hilft, wirklich in die Kraft hineinzukommen, wo Gott uns zur Verfügung steht, ist das Bewusstsein, jeder ist schuldig. Es gibt niemanden ohne Schuld. Wir können das so viel mal lesen. Es heisst in Römer 3,10, jeder von uns ist schuldig. Dass wir miteinander lachen können, zeigt ja, jeder kennt es. Frage ist, verstecken wir es? Oder lassen wir uns in das hineinrufen, dass eben genau die Macht, die uns möchte in dem Versteck behalten, keine Macht mehr hat? Sondern dass die Macht, die wir drauf hören wollen und nachfolgen, die Macht ist, die uns ruft. Wo bist du? Und ich möchte uns motivieren, dass wir wirklich in das hineingehen. Dass wir uns rausrufen lassen. Und dann werden wir merken, dann werden ganz viele Sachen passieren, die so ein bisschen unangenehm sind, die jetzt nicht unbedingt unsere Lieblingsvorstellung von Kraft und Macht betrifft. Weil sie wird uns immer wieder dort rufen, wo wir nicht mögen. Immer wieder dort rufen, wo wir schwach sind. Immer wieder dort rufen, wo wir vielleicht denken, so nicht. Etwas, was ich ganz, ganz fest in meinem Herzen mitträge und immer wieder dafür bete, auch mir als Ehepaar, ist, dass Jesus unserem Kind begegnet. Also das Kind nicht nur einfach an Jesus glauben, an Gott glauben, weil ich Pastor bin und wir ihnen jeden Tag sagen, dass sie in die Bibel lesen sollen oder dass wir miteinander in die Bibel lesen, dass wir zusammen beten. Und jetzt in der Teenie-Phase umso wichtiger. Und dann hat man ja auch wieder seine Vorstellung, wie das könnte passieren. Durch meine Stärke. Weil ich so ein guter Papi bin. Sicher nicht in dem, dass ich Schwachheit muss zugestehen, oder? Aber sehr oft ist es eben genau der Weg, wo die Augen von meinen Kindern leuchten lässt. Und ich merke so, wow, jetzt bricht etwas auf. Jetzt erleben sie Gott. Nicht, weil ich glänze dabei, sondern weil es mir gelingt, zu meinen Schwachheiten zu stehen. Ich bin auf dem Heimweg und habe Jesus gefragt. Ich hatte nicht mehr so meine Vorstellungen nach einem strengen Tag, wie mein Feierabend könnte aussehen. Das ist da, wo ich aktuell wirklich am Lernen bin. Dass ich loslaufe von meinen Vorstellungen von meinem Feierabend. Und Jesus fragt, was willst du, was hast du jetzt heute Abend auch noch parat? Und ich hoffe dann insgeheim, dass er sagt, ein Gläschen Wein und ein schöner Film wäre heute Abend okay. Dann bin ich so auf dem Heimweg, wirklich nach einem strengen Tag, so am Morgen um 5 Uhr zum Haus aus, bin auf dem Heimweg, so um 6:30, Viertel vor 7 Uhr, weiss ich, um 7:30 bin ich daheim. Und bete Jesus, heute Abend wäre es wirklich schön. Einfach meine Frau im Arm, ein bisschen entspannen, einfach geniessen. Findest du auch, oder? Und dann merke ich so, wie ich so einen Gedanken habe und mich schon sehe, mit meinem Sohn im Wald joggen. Dann merke ich, nein, sicher nicht. Ich will sicher nicht joggen. Nach einem solchen Tag geht niemand joggen. Dann habe ich mir aber vorgenommen, in Johannes 2, Vers 5, da heißt, was immer er euch sagt, das tut. Dann habe ich gefunden, gut, ich gehe jetzt heim und dann schauen wir jetzt mal, wie begeistert mein Sohn dann wird sein. Weil der ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Sportrakete. Dann gehe ich heim und sage so, Joshua, weißt du, dein Tag war mega streng. Ich glaube, was denkst du? Hast du Lust? Sollen wir noch joggen? Du kannst ja immer so ein bisschen formulieren, dass sie merken, dass du eigentlich gar nicht willst, gell? Dann leuchtet ihm plötzlich die Augen auf und er sagt, Papi, heute Morgen habe ich gebetet, dass ich gerne wieder mal Zeit mit dir verbringen möchte. Und jetzt kommst du und zeigst mir, dass Jesus das gesagt hat. Klar gehen wir joggen. Ja, und dann habe ich die Joggersachen angelegt und dachte, Jesus, also nein. Dann sind wir so einen Weiterparcours gemacht und dann auf dem Weiterparcours machst du so verschiedene Übungen, gell? Und ich habe wirklich nicht mehr, gell? Ich war so fladig. Und dann nachher irgendwann kommt so eine Übung, da musst du so anknüllen. Und dann machst du so die Rückenübung, oder, wo du vorne runtergehst. Und dann nachher sind wir da die Rückenübungen machen. Und irgendwann sagt so mein Sohn, Papi, das ist ja wie beten. Komm, wir beten miteinander. Dann sind wir dort in dem Wald, am Boden, auf den Knien, am Betten. Mein Sohn und ich. Nicht, weil ich gesagt habe, wir machen das jetzt. Sondern weil plötzlich Jesus meinen Sohn gebraucht hat. Und ich bin heimgekommen, gefühlt, dass kein Wein, kein Film, kein Kuscheln kann dir das geben, wenn du plötzlich merkst, jetzt ist die Kraft von Jesus da. Und das ist das, was ich nachher meinem Sohn auch gesagt habe. Und das ist das, was nachher ihn noch glücklicher gemacht hat. Weil er gemerkt hat, jetzt ist er Werkzeug geworden von Jesus. Und für das braucht es einfach die Ehrlichkeit. Dass wir uns öffnen. Dass wir die Sachen, die wir uns versteckt haben, eben vielleicht so ein Feierabend-Gedanken oder vielleicht auch andere Sachen, wo wir einfach das Gefühl haben, hey, was ist mit mir? Wo bin ich? Und dann fangen wir an, so hinzutouren, einfach nur noch für uns zu schauen. Uns abzukapseln. Dass man uns da wieder öffnet und dem Ruf von Jesus hört, wenn er sagt, wo bist du? Und den Mut haben, nachher auch wirklich hineinzugehen und zu sagen, da bin ich. Da bin ich. Weil das Zweite, was ich lerne, ist, wir können einfach nur die Sachen, die gerade so das Nötigste sind, Gott angeben, oder wir können sagen, nimm alles. Zeig mir sogar blinde Flecken auf, die ich noch nicht einmal gemerkt habe, dass ich die habe. Hilf mir, dass ich wirklich kann für Menschen gut sein kann, dass ich für Menschen kann ein Bild sein von deiner Kraft. Weil das ist das, was ja eigentlich auch mit dieser ganzen Geschichte passiert hier in der Bibel. Sie ist nicht nur einfach zwischen Adam und Eva passiert, in dem Moment zwar schon, aber nachher für die Auswirkung ist sie für uns alle eine Lektion. Und gell, es gibt so Geschichten in der Bibel, die verstehe ich bis heute nur teilweise. Und oftmals ärgere ich mich an denen. Geschichte Johannes 11, der Lazarus. Unglaubliche Story. Also wir müssen uns da vielleicht mal drin versetzen. Jetzt bist du der Lazarus, ein guter Freund von Jesus. Ich habe dann schon ein bisschen meine Vorstellung, wie ein guter Freund zu mir ist. Oder ich zu ihm. Aber jetzt liegst du als Lazarus auf dem Totenbett und stirbst. Du weißt, es geht nicht mehr lang. Und dann ist der letzte Wunsch ist, ich möchte nochmal Jesus sehen. Vielleicht hast du es so im Hinterkopf, vielleicht heilt er mich ja. Aber Hauptsache, es ist ja ein guter Freund. Ich will ihn einfach nochmal sehen. Und dann schickst du deine zwei Schwestern los, sie sollen zu Jesus ihn holen. Und dann gehen die zu Jesus und sagen, Jesus, dein Freund der Lazarus ist tot, krank, der wird sterben. Und er sagt einfach so, ja. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ist ja nicht so tragisch. Ich als Lazarus würde sagen, weißt du was? Du bist glaube ich nicht wirklich mein Freund. Von einem Freund habe ich andere Erwartungen. Gut. Nachher stirbt der Lazarus. Aber jetzt ist er im Paradies. Am schönsten Ort, wo wir überall, also etwas Besseres gibt es gar nicht. Niemand will freiwillig aus dem Paradies retour. Also das ist, gibt kein Leid mehr, gibt kein Streit mehr, gibt einfach nur ein wunderbares Gegenwart von Gott, Lob, einfach herrlich. Was macht jetzt Jesus? Jetzt hat er plötzlich den Eindruck, jetzt könnten wir noch zum Lazarus. Der Kerl ist eingeschlafen. Und dann sagen die Jünger noch, ah ja, dann geht es mir ja besser. Und dann sagen sie, nein, er ist tot. Also Jesus weiß genau, was er macht. Und dann geht er und holt den Lazarus zurück aus der Ewigkeit. Unglaublich. Jetzt bist du in der Ewigkeit. Etwas Schönes gibt es gar nicht, und jetzt musst du wieder zurück. Und dann kommst du so aus dem Totengrab raus, eingewickelt so in Totentücher. Und dann sagen sie, und jetzt nehmen wir noch die Bandagen ab. Wie ist ein Toter unter den toten Tüchern? Nackt. Direkt vom Paradies, nackt vor versammelter Mannschaft. Für was? Sie wollten alle wieder umbringen. Und da frage ich mich manchmal schon, wer braucht so einen Freund wie der Jesus? Das ist ein bisschen böse gefragt. Und die Geschichte ist auch sehr, sehr einseitig erzählt, weil wir merken, das Herz von Jesus blutet extrem mit. Es ist nicht so, dass ihn das alles kalt lässt, so wie ich es jetzt kurz geschildert habe. Aber die Aussage von dieser Geschichte von Johannes 11 ist, Jesus macht das mit dem Lazarus nicht, weil er ihm eins reinbrechen will, sondern weil der Lazarus zu Jesus gesagt hat, nicht weil du mein Freund bist, musst du alles machen, was mir zum Guten dient, sondern mein Leben soll dir zum Guten dienen im Reich Gottes. Und dann lesen wir auch ganz viel, wie in dem Text nachher, wie es heisst, ich mache das, damit der Glaube von euch gestärkt wird. Das heisst konkret, wenn wir auf das Rufen von Jesus hören, wo bist du, und rausgehen, wenn wir lernen, zu dem zu stehen, was wir alles nicht so gut machen, und durch das die Kraft von Gott erleben, dient das dazu, dass andere im Glauben gestärkt werden. Dient das dazu, dass andere im Glauben weiterkommen. Der Glaube ist sehr persönlich. Und das liebe ich, dass Jesus ganz persönlich mit mir unterwegs ist. Der Glaube ist auch extrem individuell. Er macht das mit mir anders als mit euch. Aber was für uns alle genau gleich gilt, der Glauben ist keine Privatsache. Wir sind rausgerufen als Zeugen von dem Wirken von Jesus. Und wenn man das will lernen, dass es eben darum geht, die blinden Flecken, die Sachen wirklich ins Licht zu bringen, dann werden wir die Kraft von Gott erleben, und werden erleben, wie unser Leben plötzlich zu dem da ist, dass andere im Glauben weiterkommen. Wir natürlich auch. Wir lernen immer mehr von dem Jesus, von Gott kennen. Und wir sind begeistert und wir wollen gar nicht mehr irgendwo anders sein, als genau dort, wo uns Jesus angestellt hat. Weil es dann nicht mehr um unsere Vorstellungen geht, sondern um das, wie er wirkt. Und das ist auch immer wieder ein Üben. Ich meine, wir sind völlig normal in unserem Familiensetting, gell? Alltag, da wirst du manchmal vom Alltag bestimmen, von der Laune, von den Kindern bestimmen. Da wirst du manchmal von deinen To-Dos bestimmt. Und gleich würde ich sagen, nein, ich würde Jesus, zeig mir meine blinden Flecken, zeig mir die Momente, wo ich einfach noch agiere, weil ich agieren als Michi und noch nicht aus deiner Kraft. Und so bin ich unterwegs und mein Sohn tickt völlig aus und meine Frau kommt zu mir ins Büro und sagt, Michi, du musst schauen, der schlägt irgendwie sein Zimmer kaputt. Und ich war eh schon ein bisschen gereizt gewesen. Es ist eh nicht so gut gelaufen, wie es sollte laufen, wie ich mir das einmal vorstellen oder könnte vorstellen. Und so stampfe ich so richtig das Zimmer von meinem Sohn. Und innerlich gehe ich so alle Konsequenzen durch, was jetzt alles kommt. Autostaub suchen, Keller aufräumen, Handyverbot, Fernsehschauenverbot, antischen für eine ganze Woche lang, Tisch abräumen für eine ganze Woche lang. Wirklich, ich bin super, wenn es um Konsequenzen geht. Und ich schreibe die mir auf, damit sie ja nicht vergiss. Oder? Weil du musst ja konsequent bleiben. Auf jeden Fall laufe ich so auf das Zimmer zu und ich habe schon die Tür fallen in der Hand. Zumal merke ich so, Moment. Könnte es das so ein Moment sein, so ein blinder Fleck sein, wo ich einfach handle, weil ich handle? Jesus, was würdest du machen? Und gell, dann kommt so ein Gedanke, der ganz anders ist als meine 100 Gedanken vorne. Und der sagt mir, mach heute Nachmittag frei, es läuft dir ja eh nicht so gut. Geh mit deinem Sohn ein bisschen pösteln. Nimm dir Zeit für ihn. Und dann nachher, was immer er sagt, das tut, so ein bisschen auf die Backenzähne gebissen, hat die Türen aufgemacht, also gesehen, wie mein Sohn auch so dort hockt, schneiden, sitzt am Boden, Backenzähne gebissen, hättest du gewusst, egal was du sagst, das geht da rein, da raus, das hat gar nichts bewegt. Dann schaue ich ihn an und sage so, Elisha, sollen wir zusammen den Nachmittag verbringen. Sollen wir zusammen ein bisschen pösteln. Und pösteln heisst für uns, wir gehen in einen Elektroladen. Mediamarkt, Fust, Interdiscount und möglichst in dieser Reihenfolge. Und dann schaut er so, also echt jetzt? Und ich sage, ja, ich glaube, Jesus möchte, dass wir ein Zeit verbringen miteinander. Wir sind noch nicht einmal beim Auto gewesen, noch nicht einmal eingestiegen, sagte mir, Papi, ich habe einen vollen Abschiffer. Ich habe so geübt für die Prüfung. Und hat trotzdem schlechte Noten bekommen. Ich glaube, die Schule lohnt sich gar nicht. Ich glaube, ich muss nicht mehr in die Schule gehen. Ich muss nie mehr lernen. Ich akzeptiere es einfach, dass ich schlecht bin. Und in dem Moment, also, gell, das ist für mich so wieder so ein Film abgegangen. Was wäre jetzt passiert, hätte ich auch noch oben drauf gehauen? Hätte ich auch noch einen Massnahmenkatalog oben drauf gelegt? Dann sind wir nachher gepöstet, haben super Zeit gehabt. Mein bald 14-jähriger Sohn sagt mir irgendwie gefühlt die 100.000 Mal, so alle Viertelstunde, so Papi, hat ich so gerne, es ist so schön mit dir unterwegs. Das hat mir doch auch gut getan, gell? Und dann sind wir so am Highway und dann sage ich so, Elisha, jetzt muss ich dir einfach etwas sagen, wenn es nach mir gegangen wäre, wärst du jetzt im Autostaub suchen. Oder im Keller aufräumen, je nachdem, wie schnell das gewesen wäre. Oder schon am Matischen. Aber Jesus, und dann habe ich ihm erzählt, was passiert ist. Und dann sagt er so aus, einfach aus dem Ding so, gell, wir haben einfach einen guten Jesus, der hilft uns, dass wir es besser können. Und dann hat er kurz überlegt und gesagt, ich glaube, ich muss mich heute Abend daheim entschuldigen. Und dann merkst du, ja, das ist die Kraft von Jesus. Aber für das müssen wir uns stören lassen, für das müssen wir aus diesen Versteck ausbrechen, für das müssen wir uns rufen lassen, im Bewusstsein, er will uns nicht fertig machen. Klar, es ist peinlich. Wenn ich mir Musik stehe, ich bin mehr als meistens daneben. Aber es hilft einem, dass wir auch können erkennen und sagen, ja, es haben ja alle. Alle machen Fehler. Also möchte ich lernen, dazu zu stehen. Und das ist noch ein Dritte, wo ich merke, das hilft mir extrem. Was der Adam da gemacht hat, ist ja eigentlich etwas völlig nicht Normales. Der Adam ist versteckt in seinem Versteck. Gott fragt, wo bist du und was macht Adam? Also wenn ich mich verstecken gehe, ich kann sicher nicht antworten. Weil dann macht das Verstecken keinen Sinn. Oder? Aber der Adam, er fährt auch mit Gott ins Gespräch kommen. Und das finde ich so tröstlich. Es ist so einfach. Es ist so nicht, eigentlich, du musst noch nicht rausgehen, wenn du merkst, es ist noch zu viel. Aber wenigstens mit Jesus darüber reden. Oder was ich auch immer wieder sage, mit Freunden darüber reden. Manchmal merken ja Freunde, viel früher schon, was eigentlich das Problem ist. Sie trauen sich vielleicht einfach das nicht zu sagen. Oder im Hauskreis. Oder in der Ehe. Mal austauschen über die Punkte, wo du vielleicht das Gefühl hast, da bin ich vielleicht versteckt. Versteckt in Gefangenschaften, versteckt in Prägungen, in Situationen, wo du das Gefühl hast, alle können es, nur ich nicht. Oder zuerst muss ich, bevor ich dann. Das sind alles so Verstecke, die man drin stecken könnte, die so wie blinde Flecken könnten sein. Ich möchte dir Mut machen, anfangen darüber zu reden. Anfangen darüber zu reden. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ich bin ausgezogen mit 16 von daheim. Und wenn ich jetzt überlege, dass mein Sohn jetzt ein 14 wird, denke ich so, oh nein, ja nicht, hör auf. Ich merke erst jetzt, was ich meinen Eltern angetan habe. Oder? Und dann, wenn ich jetzt einfach aus dieser Angst oder aus dem Gefühl heraus handle, dann kann ich anfangen zu klammern, bestechen oder vielleicht noch andere Sachen. Und vielleicht ist das noch unter Umständen genau noch der Grund, dass sie überhaupt gehen. Aber wenn ich lerne, über das mit meinen Kindern zu reden, mit meiner Frau zu reden, mit meinen Freunden zu reden, wie gehen sie mit dem um? Was haben sie da drin gemacht? Mich orientieren an Jesus und frage Jesus, was würdest du jetzt genau machen? Dann kann es ganz neue Prägungen, ganz neue Wege. Oder ich kann auch vorbereitet werden, wirklich dann auch loszulassen. Weil ich das Vertrauen habe, dass Gott schon führt. Und das ist das, wo die Kraft ist von Gott. Wo das Göttliche eben ist. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Sehnsucht wecken. Nach mehr von dem. Nach mehr aus dieser Kraft, aus dieser Perspektive herauszuleben. Weil Gott kommt nicht, um uns fertig zu machen. Selbst wenn wir nachher schauen, was hat er nachher gemacht im Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Sie haben sich nur ein Feigenblatt gemacht. Und haben sich quasi hinter einem Feigenblatt versteckt. Haben sich zurückgezogen und haben irgendwie so etwas selber bastelt gemacht. Gott hat ihnen nachher ein richtiges Gewand gegeben. Gott ist also nicht der, der sagt, wow, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Sondern Gott beschenkt dich, wenn du dich getraust, dich nicht von dieser Kraft, von dieser Macht im Versteck zurückzuhalten, sondern wenn du den Mut hast, dich rufen zu lassen, in die Freiheit hineinrufen zu lassen und in dieser Freiheit hinein auch zu stehen, mit allem, immer wieder. Und dann wird er dich beschenken. Ich habe lange gemeint, Gott ist so der Spielverderber. Und wenn wir das denken, dann nachher bleiben wir in unserem Versteck, weil dann wollen wir ja auch nicht, dass er es mitbekommt, obwohl er weiß es ja schon lange. Als ich gecheckt habe, Gott hat Adam und Eva nicht aus dem Paradies verstoßen als Konsequenz von der Strafe, sondern weil er sie beschützen will, dass sie nicht ewig in dieser Gefangenschaft drinstecken. Habe ich gemerkt, Gott ist so ein liebender Gott. Er ruft uns nicht raus, weil er uns bloßstellen will. Dich wird bloßstellen, sondern weil er weiß, dass die Gefangenschaft, das Versteck dir nicht gut tut. Die Dunkelheit tut dir nicht gut. 1. Petrus 2,9, da heisst, wir sind berufen für ein Leben im Licht. Wir sind berufen, ein Leben in dieser Freiheit, in dieser Kraft von Gott zu führen, zu leben. Und nicht weniger. Und wenn du gemerkt hast, dass gewisse Sachen jetzt bei dir so wie angeklungen haben, gewisse Sachen in deinem Leben vielleicht aufgeploppt sind, dann fang an mit Jesus, wie der Adam, darüber reden. Ich mache das ganz unterschiedlich. Ich schreibe es auf. Ich zeichne. Ich kann mega schlecht zeichnen, aber ich zeige es ja niemandem. Oder vielleicht dann am Schluss, wenn es dann mal fertig ist und ich weiß, was ich darüber sagen soll. Aber ich habe gemerkt, ich muss die Sachen wirklich bewegen und zwar nicht einfach das Gefühl haben, während 5 Minuten und dann nachher soll es geklärt sein, sondern gewisse Sachen, so Prozesse wie der Feierabend, das sind Prozesse, die laufen über Monate. Und ich bin das am Bewegen. Oder auch der Prozess, den ich aktuell so wie auch probiere, herauszufinden, so, wo ist die Grenze von Genuss, von ich schaue, dass es mir gut geht, zu dem ich vertraue, auch dass Gott für mich schaut. Das ist ein Herausfinden. Und auch mal bemutigt darauf anzuschauen. Wir müssen uns nicht schämen. Wir dürfen auch mal sagen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, wenn etwas in die Hose gegangen ist. Du hast ja so viele Sachen gemacht. Vielleicht einfach die Story noch zum Abschluss. Aber ich finde das irgendwie nachher so cool. Ich habe das Gefühl gehabt, hey, ich lese so viel in der Bibel und manchmal lässt man ja einfach, dass man gelesen hat. Und das ist auch nicht so richtig kraftvoll. Also würde ich anfangen zu lesen und nachher diese Sachen irgendwie probiere in die Umsetzung zu bringen. Und dann lese ich die Geschichte vom verborgenen Schatz im Acker. Dann habe ich so, betet Jesus, wie kann ich das jetzt umsetzen in meinem Alltag? Da kommt mir so eine coole Idee. Ich könnte ja so einen grossen Pack Süßigkeiten posten, den verstecken bei uns im Wald und dann mit meinen Kindern auf die Schatzsuche gehen. Und dann, wenn wir den Schatz gefunden haben, die Geschichte erzählen und alles cool und so. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich so mit meinem TÜV in den Wald reingefahren, wo man gar nicht dürft. Aber ich habe mich so im Auftrag Gottes gefühlt. Und dann bin ich so reingefahren, habe irgendwo den Schatz vergraben, habe eine so Schatzkarte gemacht, bin wieder retour gefahren, bin so richtig euphorisch, so richtig begeistert. So richtig wie so jüngste Zeiten, oder? Und so richtig spürst, so da kribbelt es und du bist so, dann bin ich heim, hat meine Kinder, hey, Schatzkarte gefunden. So, ja, wohl. Und dann sind wir die suchen, den Schatz. Dann haben wir den ausbuddelt, haben wir eine riesen Freude gehabt, so viele Süßigkeiten, so, wow, so cool. Dann habe ich die Geschichte erzählt, gesagt, so, und jetzt können wir wieder heim. Und dann auf einmal mein Sohn so, Papi, gehört denn dir der Wald? Und ich so, nein, wieso? Ja, dann gehört der Schatz gar nicht uns. Dann klauen wir den. Hey, innerhalb von 2 Sekunden bin ich ganz Euphorie im Boden. Ich sage, nein, Überlegungsfehler. Nein, so blöd. Die Geschichte sagt ja, er hat ja den Acker gekauft. Er hat alles andere verkauft, um den Acker zu kaufen, um den Schatz zu heben. Nein, und jetzt mein Sohn sagt mir das. Hey, ich bin so richtig im Boden gewesen. Ich sage, nicht einmal das. Und dann bin ich ein Pastor, weißt du? Ich denke, ja, niemandem erzählen. Das ist ja oberpeinlich, gell? Dann habe ich mal ein Gebetstagebuch hineingeschrieben. Und gesagt, Jesus, das ist ja oberpeinlich. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden, habe nochmal über die Situation nachgedacht und so einfach gemerkt, wie Jesus so schmunzelt. Und so einfach gesagt, Michi, ich habe so Freude an dir. Du probierst wenigstens etwas. Und ich sage, ja, nützt mir nichts, wenn es hinten rausgeht, oder? Und dann sagte ich, ja, aber schau mal, wie du in den Wald reingefahren bist mit dem TÜV, so voller Begeisterung, so voller Leidenschaft. Hat sich das nicht gelohnt? Ich muss sagen, mal, das war schon cool. Das ist schon, oder? So wie du mal so spüren, du hast es eben immer noch, das Kribbeln, das erste Verliebtsein-Gefühl. Ja, und nachher, Michi, weißt du noch, wie dein Sohn dich angeschaut hat, wo er dir gesagt hat, dass du falsch bist? Und erst in dem Moment habe ich gemerkt, ja, in dem seine Augen haben geleuchtet. Ich kann meinem Papi etwas Theologisches sagen, was er nicht richtig verstanden hat. Und das erzählt mein Sohn heute noch. Das sind schon ein paar Jahre her. Und er hat gemerkt, das kommt doch so nicht darauf an, ob es jetzt gut oder nicht so gut rauskommt. Ob wir flach dabei rauskommen oder nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass wir wieder anfangen zu erleben. Dass Glauben nicht etwas theologisch, theoretisches ist, sondern dass es erlebbar ist für die Menschen um uns herum. Und da geht es nicht immer um richtig und falsch. Tönt das nicht anhand von dem Werten, wie wir werten, sondern überlassen die Wertung Jesus. Und dann bin ich sicher, es kommt gut. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast für ein Leben in deiner Kraft. Und du siehst, wo wir uns aus Angst, aus Verletzungen, aus Erlebnissen heraus, aus Resignation zurückgezogen haben. Und Jesus, dort, wo du uns jetzt heute Morgen einfach so einen Finger draufgelegt hast, auf die Teile von unserem Leben, dort möchten wir sie dir einfach auch anlegen. Und ich bitte, dass du das weiter brauchst und weiterführst. Nicht aus unserer Kraft möchten wir es tun, sondern wirklich von dir, Herr Jesus. Und wir laden dich ein, dass du einfach die nächste Zeit das weiterentwickelst. Schenkt uns den Mut, zum Rausgehen aus dem ja, Gefängnis oder aus dem Versteck, aus dem Loch in dein Licht hinein. Auch wenn es peinlich ist, auch wenn es Mut braucht. Heiliger Geist, du bist der Geist von der Kraft. Und von der Zuversicht. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, dass du uns Entschlossenheit gibst und schenkst und dass wir so einfach auch für andere Menschen Motivation für Glauben sein. Danke, dass du unser Leben brauchst und dass du uns einfach die Sehnsucht auch geschenkt hast, um noch mehr in deiner Kraft unterwegs zu sein. Ich möchte euch segnen im Namen vom Vater, vom Sohn und von seinem Heiligen Geist. Amen. Amen.